ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ja, das scheint doch paradox. Manche Menschen müssen den Kuchen nur angucken und werden schon dick und andere können alles essen und nehmen keinen Gramm zu. Genau darüber sprechen wir heute Vormittag mit Tim Holstein. Schönen guten Morgen erstmal.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Spannendes Thema bringen Sie mit. Sie erforschen nämlich genau das, sind am Universitätsklinikum in Kiel. Ist denn da wirklich was dran? Sie können das jetzt von wissenschaftlicher Seite beurteilen.
Ja, also jeder hat wahrscheinlich schon mal die Erfahrung gemacht, dass es in dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis Menschen gibt, die scheinbar den Kuchen nur anschauen müssen und schon dick werden, wie Sie schon gesagt haben. Und es gab bis jetzt aber keine wirkliche wissenschaftliche Grundlage dafür, die dieses Phänomen erklären kann. Und wir haben nun erste Hinweise darauf, dass es wirklich unterschiedliche Stoffwechseltypen gibt. Das heißt, solche, die im Prinzip so viel essen können, wie sie wollen, jetzt mal plakativ gesagt, ja, und nicht zunehmen. Und andere, die im Prinzip ja schon ein erhöhtes Risiko haben, schon durch leichte Nahrungsaufnahme zuzunehmen.
Wie lässt sich das denn erforschen? Wie gehen Sie sowas an?
Es ist so, im Prinzip, um übergewichtig zu werden, muss man mehr Kalorien zu sich nehmen, als man verbraucht. Das ist ein Grundprinzip der Thermodynamik und physikalisches Prinzip, dem können wir auch nichts entgegensetzen. Genau. Und man kann nun entweder mehr essen, dann nimmt man zu, oder man verbraucht weniger und dann nimmt man auch zu. Und es ist so, es gibt viele Forschungen, die haben sich auf die Essensseite konzentriert, die haben nach Hungergenen gesucht, die hungriger machen, da haben wir auch welche gefunden. Und bei mir ist es so, dass ich erforsche oder meine Arbeitsgruppe, meine Kollegen aus den USA, warum manche Menschen mehr oder weniger Energie verbrauchen. Und das machen wir, indem wir den Energieverbrauch messen durch die Atemluft. Das kann man nämlich tun, indem man die Ein- und Ausatemluft misst und dort den Sauerstoffgehalt misst und den Kohlendioxidgehalt. Und dann kann man indirekt darüber den Energieverbrauch berechnen. Das ist eine sehr genaue Methode.
Ist ja interessant, dass es nur über die Luft geht.
Mhm, das geht. Und das ist sogar eigentlich der Goldstandard, also die beste Methode, um den Energieverbrauch zu berechnen. Es ist so, man kann das unterschiedlich tun. Man kann Menschen solche Maske aufsetzen und dann die Ein- und Außenatemluft messen. Da sind die Menschen aber recht eingeschränkt. Die können sich dann nicht so bewegen. Die können vor allen Dingen keine Nahrung zu sich nehmen. Und deswegen gibt es noch eine bessere Methode, und das ist, wenn man Menschen in so eine Kammer packt, die hermetisch abgeriegelt ist. Das ist eine kleine Kammer, kann man sich so wie einen kleinen Raum vorstellen. Da ist eine Toilette drin, ein Badezimmer oder ja, ein Fernseher, auch ein Bett.
Kleines Gefängnis.
Ein kleines Gefängnis, ja, genau. Und dort kann man Menschen reinpacken für 24 Stunden, 48 Stunden und die können dort einen ganzen Tag verbringen, können, sage ich mal, ihren normalen Aktivitäten nachgehen und kriegen dann auch Essen von uns. Und wir messen dann über diese Zeit den Energieverbrauch. Und da haben wir halt rausgefunden, dass Menschen unterschiedlich stark Energie verbrauchen, indem wir zwei wichtige Experimente gemacht haben. Wir haben den Menschen nämlich unterschiedlich viel Nahrung gegeben. Und zwar haben wir in einem ersten Experiment den Menschen gar nichts gegeben. Die haben wir also fasten lassen für 24 Stunden und haben gesehen, dass sie mit ihrem Energieverbrauch sehr unterschiedlich reagieren. Manche Menschen, die fallen sehr stark ab mit ihrem Energieverbrauch, und andere, die fallen gar nicht ab. Die bleiben im Prinzip ja auf einem gleichen Level, wie als wenn sie da normal Nahrung bekommen. Ha. Und dann haben wir aber auch Menschen überernährt für 24 Stunden in dieser Kammer und haben gesehen, dort gibt es auch Unterschiede. Es gibt Menschen, die steigen sehr stark an mit ihrem Energieverbrauch, wenn sie überernährt werden. Und andere, die tun dies nicht. Die bleiben auf dem gleichen Level, wie wenn sie normal ernährt werden. Und das Spannende ist, dass es zwischen diesem Fasten und der Überernährung eine Korrelation gibt. Und das bedeutet, dass die Menschen, die beim Fasten nicht abgefallen sind mit ihrem Energieverbrauch, das sind die, die bei der Überernährung sehr stark ansteigen. Und die haben wir dann so als verschwenderische Stoffwechseltypen definiert. Und dann gibt es die anderen, die sparsamen Stoffwechseltypen, die scheinen eher immer Energie zu sparen, weil die beim Fasten sehr stark abfallen mit ihrem Energieverbrauch und bei der Überernährung nicht wirklich ansteigen können. Also das sind diese Stoffwechseltypen, die wir gefunden haben. Und das Spannende ist, wir haben dann weitere Experimente gemacht, um zu schauen, ob das auch eine Relevanz hat, dieser Stoffwechseltyp, oder ob das jetzt nur akademisch irgendwie einmal in der Wissenschaft gefunden wurde.
Wir waren jetzt gerade dabei, dass es wohl aufgrund Ihrer Forschung, Sie sagen können, es gibt zwei unterschiedliche Stoffwechseltypen. Ist Ihnen da ein Durchbruch in der Forschung gelungen, kann man das so sagen?
Na, das würde ich jetzt nicht sagen, aber uns ist, sage ich mal, eine interessante Erkenntnis gelungen, die vielleicht dazu hilft, beizutragen, zu erklären, warum manche Menschen halt zu Übergewicht neigen und manche nicht. Denn wir sind da immer noch auf der Suche. Und zum Beispiel gibt es aktuell keine Möglichkeit, vorherzusagen, wer bei einer Diät viel Erfolg hat und wer das nicht hat. Oder wer bei einer Überernährung, wenn er zu viel Nahrung nimmt, zu sich nimmt, als er verbraucht, wer dann wirklich zunimmt und wer nicht. Und da könnten unsere Stoffwechseltypen vielleicht hilfreich sein, um nochmal anzuknüpfen an das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben also diese Stoffwechseltypen definiert durch das Fasten und durch die Überernährung und wollten dann schauen, haben die auch eine Relevanz im Alltag. Und wir haben dann Probanden bei uns in den USA, also dort habe ich diese Studien...
In Phoenix, Arizona,
genau, dort haben wir die Studien durchgeführt. Ich sage immer im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber auch im Land der unbegrenzten Kilos.
Ja.
Und dort waren wir, haben die Studien durchgeführt und dort haben wir auch für 6 Wochen dann Menschen eingesperrt bei uns in der Forschungsstation. Die haben natürlich Geld bekommen dafür, haben das alles freiwillig gemacht.
Das waren die Probanden, die mal viel gegessen haben und die anderen, die eher auf Diät gesetzt waren,
glaube ich. Genau, richtig, ja. Also eine Gruppe war auf Diät gesetzt für 6 Wochen und eine andere Gruppe, die haben wir überernährt mit 50% mehr, als sie eigentlich benötigen. Und das Wichtige an dieser Studie ist, die waren bei uns die ganzen 6 Wochen da auf der Station und konnten sie nicht verlassen. Das heißt, wir haben alles überwacht. Wir haben die mit Video überwacht, jede Mahlzeit, die sie gegessen haben, weil wir mussten sicher gehen, dass sie die Nahrung auch aufnehmen. Dann haben wir auch die körperliche Bewegung getrackt mit solchen Trackern.
Ja.
Kennen ja vielleicht einige so Apple Watches oder so.
Genau, haben wir viele inzwischen. Ja.
Genau. Und dann haben wir auch die Kalorien im Stuhl vermessen und die Kalorien im Urin, sodass wir im Prinzip so ein komplettes Bild bekommen haben, wie viel Kalorien geben wir den Menschen, wie viel Kalorien werden sie wieder los. Und dann haben wir nach den 6 Wochen gesehen, okay, bei der Diätgruppe haben manche Menschen sehr viel abgenommen und andere haben das nicht gemacht. Und das war dann unabhängig von der Nahrung oder von der körperlichen Aktivität. Und wir konnten dann zeigen, dass die sparsamen Menschen, die waren, die am wenigsten abgenommen haben. Und die verschwenderischsten Menschen haben am meisten abgenommen. Und bei der Überernährung war es genau auch so. Das heißt, die sparsamen Menschen, die haben am meisten zugelegt in den 6 Wochen und die verschwenderischsten am wenigsten.
Die große Frage ist jetzt, was machen Sie mit dieser Erkenntnis, außer dass Sie sagen, jo, das Leben ist ungerecht und der Stoffwechsel macht da auch keinen Halt vor. Mhm. Scheint ja wirklich so zu sein.
Genau, also wir hatten jetzt erstmal diese Erkenntnis und dann als nächstes wollten wir herausfinden, welche biologischen Mechanismen stecken denn dahinter. Und deswegen haben wir natürlich das Blut untersucht bei den Probanden und da haben wir bestimmte Hormone gefunden, die das zum Teil erklären können. Zum Beispiel das Fettspeicherhormon Leptin, das kennen vielleicht einige auch der Hörer, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen. Das sendet im Prinzip an das Gehirn, wie voll der Körper mit Energie ist. Oder auch das Hungerhormon Ghrelin spielt dort eine Rolle. Aber was wir interessanterweise auch finden konnten, ist, dass wahrscheinlich das braune Fettgewebe eine Rolle spielt.
Was ist das genau?
Braunes Fettgewebe ist eine spezielle Art von Fettgewebe, das wir im Körper haben. Es gibt normalerweise das weiße Fettgewebe, das kennt jeder von uns, das ist das Bauchfett, der Hüftspeck, den man eigentlich nicht haben will, der immer da ist, wo er nicht hin soll. Und dann gibt es das braune Fettgewebe.
Das scheint das Gute zu sein dann.
Genau, dass eher das gute Fettgewebe ist, weil es kann nämlich Energie verbrennen und nicht Energie speichern. Und das verbrennt Energie, weil dort viele dieser kleinen Kraftwerke vorhanden sind in der Zelle. Und deswegen ist es auch braun, weil diese Kraftwerke so eine bräunliche Farbe haben. Und das Besondere ist, diese braunen Fettzellen, die erzeugen nur Wärme und heizen damit unseren Körper auf.
Dadurch verbrenne ich natürlich mehr.
Genau. Und normalerweise wird dieses braune Fettgewebe bei Kälte aktiviert. Das ist eigentlich ein Schutzmechanismus unseres Körpers, um unsere Körperkerntemperatur konstant zu halten. Und man dachte bis vor 15 Jahren eigentlich, dass Menschen das gar nicht haben oder nur wenig davon. Wir wussten damals, dass Neugeborene das haben, aber wir wussten nicht, dass Erwachsene das auch haben. Und durch neue Verfahren in der Bildgebung konnten wir dann auch zeigen, dass erwachsene Menschen braunes Fettgewebe besitzen.
Tim Holstein ist bei uns. Jetzt scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass manche Menschen vor Übergewicht geschützt sind. Wir hatten gerade dieses Thema braune Fett aufgegriffen. Gibt es da Möglichkeiten, dieses braune Fett zu aktivieren?
Ja, die gibt es. Also da forschen wir noch dran. ich glaube, ich war da stehen geblieben, dass ich erklärt habe, dass braunes Fett dazu da ist, um unsere Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, um uns vor Kälte zu schützen. Und wir wussten halt nicht, dass Menschen überhaupt das braune Fett noch haben, wenn sie erwachsen sind. Aber das gibt es.
Erstaunlicherweise doch.
Genau. Eigentlich ist das so bei Mäusen zum Beispiel sehr stark vorhanden, weil die können zum Beispiel nicht so gut Muskel zittern, wie wir Menschen das können, um Wärme zu erzeugen. Und bei Menschen dachte man das halt nicht. Aber es gibt es. Und das braune Fett wird durch Kältereize aktiviert. Und wir wissen auch, dass wenn man sich auf der Kälte aussetzt, dass man dann zum Beispiel das braune Fett vermehren kann, aktivieren kann und dass es dann auch besser funktioniert.
Ist es bei Hitze genauso? Würde man ja eigentlich denken bei der Sauna.
Bei der Sauna hat das braune Fett jetzt keine wichtige Rolle, weil es erzeugt ja Wärme und bei der Sauna muss es dann nicht noch mehr Wärme erzeugen.
Okay, verstehe.
Da ist es also ausgeschaltet, aber Sauna ist auch per se gut aus anderen Gründen. Ne? Sauna sorgt dafür, dass unsere Gefäßmuskulatur trainiert wird und auch unser Immunsystem wird gestärkt. Also das kann ich auch immer empfehlen. Und das braune Fettgewebe wird aber durch die Kälte hauptsächlich aktiviert. Und was wir halt zeigen konnten, ist, dass dieser verschwenderische Stoffwechseltyp mehr von diesem aktiven braunen Fett besitzt und darüber dann wahrscheinlich auch mehr Energie verbraucht und insgesamt einen besseren Stoffwechsel hat als der sparsame Stoffwechseltyp.
Haben Sie das herausfinden können in Ihren Forschungen, ob sich das bei den Geschlechtern gleich verhält oder gibt es da Unterschiede?
Sehr gute Frage. Wir wissen, dass Frauen tendenziell einen etwas niedrigeren Stoffwechsel haben als Männer.
Wir haben mehr Fettgewebe, ne?
Ja, aber auch unabhängig davon. Also wir in der Forschung sorgen wir immer dafür, wir bereinigen immer unsere Ergebnisse für wichtige Variablen, sagen wir. Und das ist unabhängig von der Fettmasse oder von der fettfreien Masse, also vom Muskelgewebe. Mhm. Das heißt, Frauen per se haben einen etwas langsameren Stoffwechsel, sind per se also etwas sparsamer. Aber in den Ergebnissen, die wir dort in Phoenix, Arizona, wo ich war, generiert haben, dort konnten wir zeigen, dass das unabhängig ist von dem Geschlecht, auch unabhängig von dem Alter. Denn viele.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil man denkt ja immer so, ja, im Alter muss ich irgendwann aufpassen, dann kann ich nicht mehr so viel essen.
Genau. Das ist auch so. Wir wissen, dass der Stoffwechsel mit dem Alter abnimmt. Und das kennen vielleicht viele auch aus persönlichen Erfahrungen. Man nimmt eher zu, wenn man älter wird. Weiß nicht, 1 Kilo vielleicht pro Jahr in manchen Fällen. Und wir werden also eher sparsamer in dieser Hinsicht. Aber unsere Ergebnisse sind unabhängig davon. Wir haben natürlich Menschen in unseren Studien gehabt, die waren etwas älter, Menschen, die waren etwas jünger und wir mussten natürlich unsere Ergebnisse daraufhin bereinigen und das Alter sozusagen als Confounder, sagen wir in der Medizin, das heißt als Störgröße dann entfernen und das kann man statistisch machen. Und das war also sozusagen unabhängig davon, aber das Alter spielt auch eine wichtige Rolle.
Was die Menschen jetzt natürlich interessiert, ja, das braune Fett zu aktivieren, Kälte, haben Sie jetzt eben schon gesagt, ist ein Mittel. Soll ich mich da dann in eine Kältekammer stellen, um abzunehmen oder was sind da Ihre praktischen Tipps?
Also ich sage immer gern, zum Beispiel Eisbaden ist eine gute Möglichkeit, um seinen Stoffwechsel zu aktivieren. Ob braunes Fett dort jetzt gezielt aktiviert wird, da bin ich eher etwas skeptisch. Wahrscheinlich ist es besser, sich so milder Kälte auszusetzen.
Die kalte Dusche, morgens Wechselduschen?
Ja, zum Beispiel. Aber auch vor allen Dingen milde Umgebungstemperatur, so 16 bis 19 Grad. Und das auch für längere Zeit, für ein paar Stunden. Unsere Experimente haben wir zum Beispiel so gemacht, weil so wird das braune Fett am besten aktiviert. Man muss sich das so vorstellen, wenn einem kalt wird, dann hat der Körper zwei Möglichkeiten. Entweder er aktiviert das braune Fett und erzeugt darüber Wärme oder er fängt an zu zittern.
Genau.
Und zittern macht er, wenn ihm sehr kalt ist. Und das braune Fett macht er an, wenn ihm so ein bisschen kalt ist. Und deswegen ist milde Kälte wahrscheinlich am besten. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass man durch milde Kälte dann halt auch sein braunes Fett aktivieren kann. Besser als durch Zitternkälte.
Hier kommt aus Kralsheim von Lutz gerade eine Frage und ich glaube, das betrifft einfach viele Menschen. Der möchte nämlich wissen, kann es denn passieren, dass sich im Laufe des Lebens vielleicht sogar der komplette Stoffwechseltyp bei einem selber ändern kann? Als Kind und Jugendlicher konnte ich in mich reinstopfen, was und wie viel ich wollte, war dünn wie eine Bohnenstange und heutzutage im Alter von 50 brauche ich nur an der Tafel Schokolade vorbeizulaufen und nehme schon zu.
Ja, sehr interessante Frage. Das interessiert uns auch als Forscher. Vorab erstmal gesagt, das Körpergewicht wird zu ungefähr 50-70% genetisch festgelegt. Das heißt, wenn man sich seine Eltern anschaut, dann kann man ungefähr schon sehen, wo man selbst auch landet. Es ist aber so, dass man trotzdem auch durch die Umwelteinflüsse auch noch eine Möglichkeit hat, sein Gewicht zu beeinflussen und auch eventuell seinen Stoffwechseltyp. Und das ist im Prinzip Teil meiner nächsten Forschungsarbeit, das zu untersuchen, ob sich der Stoffwechseltyp auch ändern kann. In Kiel an der Uniklinik, da plane ich gerade eine Studie, wo wir stark übergewichtige Probanden, einmal untersuchen, die für 3 Monate so eine Shake-Diät zu sich nehmen. 800 Kalorien am Tag in Form von Shakes und dann nehmen sie ab für 3 Monate und das ist alles ärztlich überwacht und wir messen im Prinzip alles bei denen, die Körperzusammensetzung, die Aktivität und dann bestimme ich auch den Stoffwechseltyp vor dieser Intervention, um zu schauen, sind die eher sparsam, eher verschwenderisch und dann will ich das aber auch nochmal nach der Intervention messen, um zu gucken, die sparsamen haben die sich eventuell verändert oder die verschwenderischen haben die sich verändert? Also das ist Teil meiner nächsten Forschungsarbeit. Ich denke aber, dass der Stoffwechseltyp zu einem gewissen Maße auch veränderbar ist. Aber ich muss halt sagen, wir wissen das noch nicht und wir erforschen das.
Lutz, dauert also noch ein bisschen gedulden, aber du hörst, die Forschung ist daran. Aber ein Thema, was da ja dann im Zusammenhang auch mit spannend sein wird, ist dieser Jojo-Effekt. Können Sie da schon sagen, inwiefern das damit zu tun hat? Weil viele Leute, die dann eine Diät machen, sind dann irgendwann frustriert, wenn das Gewicht wieder hochkommt.
Ja, super spannende Frage. Das hat uns natürlich als Übergewichtsforscher auch brennend interessiert. Und wir haben unsere Probanden, die wir abnehmen lassen haben in den USA, also die Studie, die ich vorhin erklärt habe, die haben wir nachbeobachtet, nach der Diät. Und zwar für 1 Jahr. Und die sind dann alle jeden Monat einmal zu uns gekommen und wir haben wieder die Körperzusammensetzung gemessen und den Energieverbrauch etc. Und dort haben wir gesehen, dass die Probanden, die wir als sparsam identifiziert hatten, dass die den Jojo-Effekt hatten. Die verschwenderischen aber nicht. Die konnten ihr Gewicht halten. Das heißt, dieser Stoffwechseltyp, der entscheidet nicht nur darüber, wie gut einer Gewicht verliert, sondern auch, wer einen Jojo-Effekt hat oder nicht.
Auch spannend.
Jedenfalls entscheidet er darüber mit. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, aber wahrscheinlich ein wichtiger Faktor.
Jetzt hatten wir es eben von dem braunen Fett und gerade wenn man in der Kälte lebt, dass es dann eher aktiviert wird, lässt sich dann ja auch schlussfolgern, wie ist es bei den Menschen, schreibt uns Luther nämlich die Frage, gerade in den skandinavischen, in den nordischen Ländern, sind die dann vielleicht auch gar nicht so anfällig für Diabetes?
Also es gibt Hinweise darauf, dass Menschen, die sich vermehrt der Kälte aussetzen, auch mehr braunes Fett haben, zum Beispiel die Inuit. Aber sonst die Menschen, die in den skandinavischen Ländern leben, die setzen sich jetzt nicht unbedingt mehr der Kälte aus, weil sie natürlich auch in warmen Gebäuden leben,
klar,
wie die meisten Menschen in der westlichen Zivilisation. Also bei denen sieht man das jetzt nicht direkt. Bezüglich Diabetes wüsste ich jetzt keine Studie, müsste ich aber nochmal nachschauen, die das zum Beispiel bei den Inuit untersucht hat. Wäre aber, wenn das noch nicht untersucht wurde, eine interessante Forschungsfrage. Was wir wissen ist, dass das braune Fett, wenn es aktiv ist, auch vor Diabetes schützen kann.
Es heißt ja immer, die Deutschen werden immer dicker. Sie als Mediziner am Institut für Diabetologie und klinische Stoffwechselforschung an der Kieler Uniklinik. Können Sie das bestätigen?
In der Tat. Also wenn man sich mal so die Zahlen vor Augen führt, die Menschen, die krankhaft übergewichtig sind, die hat sich in den letzten 30 Jahren verdreifacht. Und nach neuesten Prognosen wären ungefähr im Jahr 2030 1 Milliarde Menschen weltweit krankhaft übergewichtig sein. Das heißt mit einem BMI über 30. Und insbesondere auch Entwicklungsländer holen da auf oder Schwellenländer, China, Indien. Aber auch natürlich die, sage ich mal, alte westliche Welt spielt da eine große Rolle bei.
BMI sprechen Sie gerade an. Mhm. Heißt das, Body Mass Index, dafür steht das ja, heißt das, jemand mit einem hohen Body Mass Index ist automatisch ungesund, also Übergewicht gleich ungesund?
Also laut Definition gilt ein BMI über 30 als krankhaftes Übergewicht. Alles zwischen 25 und 30 nennen wir Übergewicht, aber was jetzt nicht per se krankhaft sein muss. Und das hat damit zu tun, dass es wichtige Studien gibt, die viele Menschen untersucht haben, die einfach zeigen, je höher das Gewicht steigt, desto höher steigt auch die Sterberate und desto höher ist das Risiko für Krankheiten. Das heißt, die Mehrzahl der Menschen mit einem solchen BMI, die ist dann auch von vielen Erkrankungen betroffen. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Krebs. Und es gibt aber wenige Menschen eventuell auch übergewichtig sind und komplett gesund sind, aber das ist eher die sehr starke Minderheit.
Es kommen ganz viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Wir hören direkt mal eben rein.
Da ist die Birgit aus Horb. Hallo. Ich habe da gleich mal eine Frage wegen Diabetes Typ 2. Es wird einem gerne dann empfohlen, Insulin zu spritzen, und zwar auf Dauer. Das muss aber nicht sein. Man kann seine Ernährung umstellen und dann kriegt man das auch in den Griff. Warum machen die Ärzte eigentlich darauf aufmerksam, dass die Bauchspeicheldrüse aufhört, Insulin zu produzieren und man ist abhängig, ein synthetisches Insulin zu spritzen? Das verstehe ich nicht. Das muss doch nicht sein. Alles, was mein Körper selber produziert, ist doch 1000-mal besser für meine Gesundheit.
Hast du doch erstmal recht, oder?
Ja, also prinzipiell kann ich ihr zustimmen. Vielen Dank für die Frage. Nochmal zur Erklärung, Typ 2 Diabetes ist eine Form des Diabetes, wo der Körper zwar noch selber Insulin produziert, aber die Zellen, die Körperzellen resistent werden gegen das Insulin und deswegen der Blutzucker nicht mehr so gut in die Körperzellen kommen kann, weil das Insulin ist notwendig dafür. Im Prinzip hat sie recht, wir als Ärzte wollen ungern Insulin verschreiben, weil das auch natürlich dick macht und es ist aber in manchen Fällen notwendig, weil sonst der Blutzucker zu stark ansteigen würde und dann würden die Patienten auf der Intensivstation landen mit einem Koma. Und das wollen wir nicht. Und deswegen müssen wir in manchen Fällen, in schweren Fällen des Typ-2-Diabetes auch Insulin verschreiben. In vielen Fällen reicht auch Ernährungstherapie aus oder andere Medikamente.
Stoffwechsel ist wichtig, haben wir eben schon gehört von Ihnen. Was kann ich denn unternehmen selbstständig, um den Stoffwechsel zu aktivieren?
Ja, das ist eine Frage, die stellen mir viele Menschen, auch viele Patienten, die natürlich wissen wollen, wie werde ich jetzt so verschwenderisch? Wir forschen natürlich an Medikamenten, aber in der Zwischenzeit, wo es sowas noch nicht gibt, da sage ich immer, Kälteexposition ist eine Möglichkeit. Ich zum Beispiel selber versuche auch im Winter nicht zu heizen, sondern mich auch ein bisschen eher in einer kühlen Umgebung aufzuhalten. Ich gehe auch sehr gerne Eisbaden. Und was ich auch mache, ist zum Beispiel die Nahrung nicht so durchkochen, damit der Körper mehr verdauen muss. Zum Beispiel mal Pasta al dente kochen oder auch ein bisschen kurz davor, vor al dente, weil die dann noch nicht so gut vorverdaut ist und der Körper muss dann mehr Energie aufwenden, um die Kohlenhydrate zu bekommen und das kostet dann mehr Verdauungsenergie und dadurch verbraucht man mehr Energie.
Also klingt so alles, wo ich ein bisschen mehr arbeiten muss,
richtig,
ist gut.
Richtig, genau. Und eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel proteinreiche Ernährung, ballaststoffreiche Ernährung, weil auch da wissen wir, dass der Körper zum Beispiel, um die Proteine zu zersetzen, sehr viel Verdauungsenergie benötigt. Und bei den Ballaststoffen ist es auch so, die sind meistens mit komplexen Kohlenhydraten vergesellschaftet. Auch da muss der Körper mehr Energie aufwenden, um zu verdauen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um auch seinen Stoffwechsel zu aktivieren. Und natürlich auch sportliche Aktivität, insbesondere Muskeltraining, weil wir wissen, wenn man mehr Muskeln aufbaut, dann erhöht man auch seinen Grundumsatz.
Verbrenne ich dann eher.
Richtig.
Ganz genau. So viele Fragen kommen rein, wollen wir gerade mal abarbeiten. Von Marco, der gesagt hat, hier aktuell gibt es Angebote im Internet, um seinen Stoffwechseltypen über einen Anamnesebogen sowie einen Bluttest herausfinden zu lassen, was für ein Stoffwechseltyp man ist. Konkret, welche Nahrungsmittel man absolut vermeiden sollte oder zu welchen man bedenkenlos den ganzen Tag lang zugreifen kann. Was ist denn von sowas zu halten?
Ja, Marco, ich muss dich leider enttäuschen. Es gibt aktuell noch keinen wirklichen Test, der das zeigen kann. Also solche Tests, die man online kaufen kann, das ist Quatsch. Ich forsche interessanterweise daran und deswegen kenne ich mich damit ganz gut aus. Und ich will ja erforschen, solche Tests, dass es die mal in Zukunft gibt. Und aktuell gibt es sie aber noch nicht. Und wir wissen, dass, sage ich mal, das Gewicht zu oder über 1000 Gene an unserem Körpergewicht beteiligt sind und es gibt keinen Test, der das jetzt aktuell abbilden kann oder auch in irgendeiner Form das vorhersagen kann.
Heißt, ist Geldmacherei, muss man dann
ja,
so sagen, oder?
Würde ich so definieren, ja. Hm.
Dann, wie ist es mit dem Thema Zucker? Welche Rolle spielt der Zucker?
Auch eine wichtige Frage. Zucker spielt eine wichtige Rolle bei unserem Übergewicht. Man muss sich mal vorstellen, der Deutsche oder der Konsum eines durchschnittlichen Deutschen an Zucker ist ungefähr ein voller Reisekoffer, voll Zucker pro Jahr.
Ja.
Also über 23 Kilo ungefähr. Und was auch noch erschreckend ist, die Hälfte davon ist Fructose. Und viele kennen ja Fructose als Fruchtzucker und das ist so ein bisschen unterschiedlich zu Glucose. Und das Problem bei Fructose ist, dass unser Körper mit zu viel Fructose nicht wirklich klarkommen kann. Und er hat kein Hormon wie Insulin, um die Fructose gezielt, kontrolliert aufzunehmen. Und wenn man zu viel davon zu sich nimmt, dann flutet das in die Leber an und wird alles umgewandelt in Fett. Die Leber verfettet also. Und das ist auch ein Problem, was wir sehen, weil die Leute trinken zu viel Softdrinks, zu viel Smoothies, auch zu viel Säfte, da ist Fructose hochkonzentriert drin, die zu schnell im Körper ankommt und dann in Fett umgewandelt wird.
Ja, ich erinnere mich gerade an den Leberspezialisten, Professor Ansgar Lohse hat mal in der Sendung, der sagte, das Erschreckende ist, manche Kinder haben, weil sie viele Fruchtsäfte trinken, schon eine Fettleber.
Ja, das also ist auch das, was wir in unserer täglichen Praxis sehen. Also Fettleber kommt nicht von Fett, sondern von Zucker. Und das ist ganz wichtig, insbesondere halt dieser leicht verfügbare Fruchtzucker in Fertigprodukten, in Softdrinks, in Smoothies etc. ist ein Problem.
Dann schreibt uns aus Bernhausen Ron und der sagt, ist es unterm Strich nicht eine einfache Rechnung? Wer mehr Kalorien zu sich nimmt als verbrennt, nimmt zu. Wer mehr Kalorien verbrennt als isst, nimmt ab. Stoffwechseltyp hin oder her.
Ja, das ist richtig. Das sind die Gesetze der Physik. Das habe ich am Anfang schon mal erklärt. Bloß es gibt halt Menschen, die trotzdem mehr oder weniger Energie verbrauchen und deswegen auf der Verbraucherseite sich unterscheiden. Und das wissen wir halt aktuell nicht. Wer ist eher sparsam, wer ist eher verschwenderisch, daran forschen wir. Das heißt, es ist doch nicht so einfach herauszufinden, wie viel Energie man nur aufnimmt und wie viel man verbraucht.
Die spannende Frage, und da sind wir dabei herauszufinden, was macht einen verschwenderischen Typen dann aus? Wie kann ich dann eben zum verschwenderischen Typen werden? Das ist die große Erkenntnis, die
genau,
Sie
richtig,
wissen wollen.
Richtig, das ist die Aufgabe jetzt, die wir uns als Forscher stellen, in den nächsten Jahren das herauszufinden und dann auch Medikamente zu entwickeln. Es gibt Hormone, bestimmte Hormone, die sind Kandidaten dafür. Das braune Fett ist ein Kandidat dafür. Also es gibt verschiedene Ansätze, die wir haben, um das herauszufinden. Aber letztendlich ist es wichtig, etwas zu tun, weil unser Übergewichtsproblem wird immer gravierender. Ich sage schon immer, das ist die nächste Pandemie nach der Corona-Pandemie, in der wir uns befinden. Und ja, wir befinden uns in einer Zivilisation, sage ich immer. Das heißt, wir essen einfach zu viel und ja, können gar nicht stoppen und unser Körper wird damit überfordert.
Ja, wir brauchen den Kühlschrank einfach nur aufmachen. Früher musste man das Essen noch jagen. Wahrscheinlich sind es so simple Rechnungen.
Richtig,
ne?
Wir kommen ganz einfach ran. Ne? Wir müssen uns keine Mühe mehr machen. Überall ist Essen verfügbar. Das ist jetzt nichts Neues, was ich sage, aber das ist letztendlich auch das Hauptproblem. Und früher, als wir das noch nicht hatten, da haben sich diese Stoffwechseltypen nicht wirklich demaskiert, also gezeigt. Aber jetzt, dadurch, dass wir die Nahrung überall verfügbar haben, da zeigen sich diese Stoffwechseltypen und sie treten zutage. Und das sorgt dann dafür, dass manche halt da sehr übergewichtig werden.
Stars spritzen sich ein Diabetes-Medikament als Abnehmen-Wundermittel. Das ist eine Schlagzeile, die gerade vielfach zu lesen ist. Tim Holstein, Sie haben wahrscheinlich davon gehört. Um was für ein Wundermittel handelt es sich da?
Es geht um das Medikament Semaglutid. Das kennen vielleicht einige unter dem Namen Ozempic oder Wegovy. Das ist beides das gleiche Medikament, aber zwei unterschiedliche Markennamen. Das eine ist für Diabetiker, das andere halt zum Abnehmen. Dieses Medikament ist ein sogenannter GLP-1-Agonist. Das imitiert also die Wirkung eines Hormons, GLP-1, in unserem Körper, das dafür sorgt, im Gehirn ein Sättigungsgefühl zu induzieren. Das heißt, wenn wir uns das Hormon spritzen, dann haben wir das Gefühl, wir sind satt und wir müssen nichts mehr essen. Und so funktioniert dieses Medikament.
Aber schon fies, dass sich das jetzt in Amerika wohl viele zunutze machen, die einfach sagen, ja, ich bin zu faul, nicht zu essen, sondern spritz mir das. Und die Diabetespatienten, die leiden jetzt unter den Lieferengpässen. Haben Sie eine Alternative für die Patienten, die das dringend benötigen?
Also es ist so, momentan gibt es noch das Vorgängermodell, Liraglutid, das ist ein Medikament, das muss man sich aber täglich spritzen. Das könnte man als Alternative geben. Sonst bei uns im Norden hatten wir jetzt noch keine direkten Lieferengpässe. Da war es noch möglich, den Patienten, die es brauchen, also die Typ-2-Diabetiker, denen das auch verschreiben zu können. Aber wir merken schon auch, dass sich das viel mehr Menschen so aus Lifestyle-Gründen spritzen. Und das ist eigentlich nicht die Intention. Also das Medikament zum Abnehmen ist eigentlich für eine Patientengruppe vorbehalten, die sonst eventuell eine Magenbypass-OP oder einen Schlauchmagen bekommen sollten, um abzunehmen. Also die es sonst auf natürlichem Wege nicht schaffen. Und ja, wenn so Leute wie Elon Musk etc. das propagieren, hat das eher ungünstige Effekte für die Menschen, die es wirklich brauchen.
Wahrscheinlich, ein Medikament hat ja vermutlich auch Nebenwirkungen, oder?
Richtig. Also erstens muss man bedenken, man muss sich das Medikament dauerhaft spritzen, damit man auch abnimmt. Der Gewichtsverlust liegt so bei 15-20% im Durchschnitt. Und wenn man damit aufhört, nimmt man auch wieder zu. Also das ist ganz klar, das zeigen die Studien. Und was auch wichtig ist, es gibt auch Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Probleme mit dem Stuhlgang. Und das sollte man auch im Auge behalten. Also das Medikament kriegt man jetzt nicht komplett nebenwirkungsfrei. Viele haben damit keine Probleme, aber es gibt Menschen, die müssen das auch deswegen dann absetzen.
Also da ganz vorsichtig damit umgehen. Jetzt hören wir das ja öfter, Lieferengpässe bei Medikamenten, von Fiebersäften für Kinder, Krebstherapiemittel oder Antibiotika. Können Sie das einschätzen, wie sich die Lage da gerade entwickelt?
Also persönlich kann ich sagen, dass bei uns in der Uniklinik in Schleswig-Holstein ich persönlich jetzt keine direkten Probleme mit Lieferengpässen erfahren habe. Das kann aber natürlich hier zum Beispiel in Stuttgart ganz anders sein. Dem Patienten, den ich zum Beispiel Ozempic verschrieben habe in letzter Woche, die haben das auch alle bekommen.
Okay, das ist ja schon mal dahingehend eine gute Nachricht. Mhm. Gibt es denn überhaupt gute Nachrichten für Diabetiker oder hört man da einfach immer nur schlechte Nachrichten?
Nee, es gibt gute Nachrichten. Also zum Beispiel dieses Semaglutid ist ein Meilenstein, würde ich Ihnen schon bezeichnen, in der Diabetesbehandlung, aber auch in der Behandlung von Adipositas, also von Übergewicht. Und es gibt jetzt auch weitere Medikamente, die wahrscheinlich auf den Markt kommen werden, die noch etwas besser wirken. Zum Beispiel Tirzepatid ist ein Medikament, was auch auf den Markt kommt und dann wahrscheinlich auch beim Abnehmen noch besser hilft als das Semaglutid, als das Ozempic, weil es kombiniert zwei Hormone, die Sättigungsgefühl auslösen im Gehirn.
Okay, können Sie nochmal sagen, für die, die sich jetzt gerade aufschreiben wollen, wie heißt es?
Tirzepatid.
Wir sprechen über Stoffwechseltypen. Welchen Unterschied macht das beim Abnehmen oder Zunehmen? Nicola aus Seewald hat uns geschrieben und hat eine Frage an unseren Experten Tim Holstein. Hallo, ich bin ein ganz extremer Typ. Ich esse jeden Tag viel, vor allem auch Zucker und habe einen BMI von unter 20. Sobald ich eine Mahlzeit auslasse, nehme ich sofort ab und werde schlecht gelaunt. Wie kann ich da mehr Ruhe reinbringen, möchte sie wissen.
Ja, Nicola, sehr interessante Frage. Ich finde dich sehr spannend als Menschen und Patientin. Ich würde erstmal die Schilddrüse überprüfen lassen, ob da alles okay ist, weil oft haben diese Menschen auch solche Beschwerden. Und wenn da aber alles okay ist, dann könntest du vielleicht auch mal nach Kiel kommen und dann messen wir einmal deinen Stoffwechsel bei dir. Kannst mich ja mal gerne kontaktieren. Ich bin noch auf Instagram unter @personal.doc. Und vielleicht, wenn du mal in der Nähe bist, in Kiel oder so, dann können wir uns mal treffen.
Für all die anderen, wie kann man das überprüfen lassen? Kann ich das bei meinem Hausarzt auch checken lassen?
Leider noch nicht. Das geht aktuell nur an Unikliniken oder halt in Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel bei uns in Kiel, und ist aktuell noch sehr kompliziert. Wir arbeiten ja daran und erforschen daran, einen Biomarker zu finden, damit es in Zukunft auch beim Hausarzt geht.
Und jetzt haben Sie Schilddrüse gerade gesagt. Warum ist die entscheidend? Weil das interessiert natürlich viele auch.
Ja, natürlich. Die Schilddrüse, die ist sozusagen auch der Taktgeber für unseren Stoffwechsel. Und wenn mehr Schilddrüsenhormone ausgeschüttet werden als notwendig, wie zum Beispiel bei einer bestimmten Schilddrüsenerkrankung, Morbus Basedow heißt die, dann nehmen die Menschen unweigerlich Gewicht ab, weil der Stoffwechsel auf Hochtouren läuft. Aber das ist nicht unbedingt gut, sondern die können auch nicht schlafen, die schwitzen dauernd, die haben Haarausfall, der Puls schlägt zu schnell. Also das ist eine Krankheit, die behandelt werden muss. Und wenn die Schilddrüse zu langsam arbeitet, dann ist genau das Gegenteil der Fall und die Menschen nehmen Gewicht zu.
Das wäre dann Ihre Frage, weil sie auch sagt, mehr Ruhe reinbringen. Das wäre wahrscheinlich
könnte
da so ein
sein, deswegen
Indikator vielleicht.
Sag ich mal die Schilddrüse checken lassen.
Auf jeden Fall ein guter Hinweis. Jetzt haben ganz viele Hörerinnen und Hörer geschrieben zum Thema BMI nochmal. Sie meinten, na, wieso haben Sie den da reingebracht? Der hat doch da eigentlich gar nichts zu suchen. Vielleicht können Sie es nochmal erklären.
Also der BMI ist der Body Mass Index, der setzt im Prinzip das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße. Und es gibt viel Kritik daran, das kann ich auch verstehen. Ich selber finde den auch nicht so super. Der Vorteil des BMIs ist, dass er sehr einfach zu erfassen ist und genauer ist als das Körpergewicht an sich. Und deswegen kann man ihn in groß angelegten Studien, die auch in vielen Ländern durchgeführt werden, sehr einfach und sehr, sage ich mal, gut erfassen. Aber die richtige Körperzusammensetzung lässt sich natürlich damit nicht abbilden. Das heißt, Menschen, die sehr viel trainieren, Kraftsport machen zum Beispiel, die haben einen höheren BMI, haben jetzt aber nicht mehr Fettmasse, sondern einfach mehr Muskelmasse.
Ist einfach nur so ein grober Indikator.
Ist ein grober Index. Bei uns in Kiel zum Beispiel haben wir sehr genaue Methoden, um die Körperzusammensetzung zu messen. Wir machen dann das am liebsten mit einem MRT. Da können wir ganz genau messen, wie viel Muskelmasse hat ein Patient, wie viel Fettmasse. Bloß das kann man natürlich nicht überall machen.
Ist auch ganz spannend, was Sie zu Beginn der Sendung sagten, über den Atem. Alleine da kriegt man dann schon so viel raus.
Richtig,
also
genau.
Das sind diese neuen Forschungsergebnisse, die Sie da haben.
Ja.
Sie sind auch unterwegs im Science Slam. Vielleicht können Sie da mal vermitteln, was es damit auf sich hat, wer es noch nicht kennt.
Ja, das ist was ich ganz besonders gerne mache. Science Slams, vielleicht kennen einige Poetry Slams. Science Slams, die sind dafür da, um Wissen aktiv und spannend und lustig an die Community, an die Menschen zu vermitteln. Man hat als Wissenschaftler 10 Minuten Zeit, um bei einer netten Abendveranstaltung auf einer Bühne seine Wissenschaft an Laien zu präsentieren und denen zu erklären, was man so macht. Und das soll halt lustig sein. Und am Ende werden von den verschiedenen Wissenschaftlern, die im Rahmen so eines Slams vortragen, dann wird ein Gewinner gekürt. Und da mache ich gerne mit.
Ja, das Schöne ist, man wird unterhalten und lernt auch noch was dabei.
Richtig, ne? das liebe ich. Das ist wichtig, weil ich denke, Wissenschaft sollte nicht nur im Elfenbeinturm stattfinden, sondern wir sollten auch als Wissenschaftler erzählen, was wir machen. Denn wir werden natürlich auch von der Gesellschaft finanziert. Und deswegen hat die Gesellschaft auch ein Recht zu erfahren, was wir denn so treiben.
Gute Einstellung. Gibt es Gelegenheit, Sie dann hier im Südwesten zu erleben?
Ja, ich war vorgestern in Mainz bei einem Science Slam und ich werde wahrscheinlich auch demnächst im Frühsommer hier wieder sein in Süddeutschland. Die genauen Termine weiß ich aktuell noch nicht, aber es gibt eine Generation Health Science Slam Tour. Einfach mal googeln und dort kann man dann sehen, wann die das nächste Mal stattfindet.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.